Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute an Karneval möchte ich mit dir mal darüber sprechen, warum Menschen Alkohol brauchen, um anders zu denken, freier zu leben und ihr Leben vielleicht mal kurzfristig mehr genießen zu können. Weil ich glaube, dass es auch ohne geht und ich glaube, dass es auch mehr Spaß macht, wenn es ohne gelingt. Ich habe das sehr früh in meinem Leben beobachtet. Sehr viele Menschen sind immer begeistert nach Mallorca gereist, um da in irgendeiner Form hier Party zu machen. Und Party zu machen heißt ja für viele einfach, sich besinnungslos zu besaufen und dann einfach in diesem angetrunkenen Zustand so ein bisschen das Leben zu genießen. Da spricht man plötzlich Mädchen oder Jungs an, da macht man plötzlich irgendwelche wilden Sachen. Da ist man einfach mal so ein bisschen locker und ungezwungen. Da macht man sich mal kurzfristig weniger Gedanken über das, was andere über uns denken. Und ich möchte dich einfach mal animieren, darüber nachzudenken, wie wäre dein Leben, wenn das der Normalzustand wäre? Was wäre, wenn du das schon erreichst, ohne dich vorher immer betrinken zu können müssen und dir dadurch vielleicht in irgendeiner Form so eine Art vertretbare, nachvollziehbare Entschuldigung zu sichern? Weil hinten raus zu sagen, ja, ich war besoffen, ich war da nicht ganz Herr meiner Dinge, ich wusste nicht so ganz genau, was ich tue, das ist irgendwie so ein bisschen die Ausrede, die man dann immer wieder hört. Aber letztlich ist es so, viele von uns haben in sich diesen Drang, sich in irgendeiner Form, ich sag mal, weiterzuentwickeln und vielleicht auch selbstbestimmt zu leben, aber wir unterwerfen diesen Drang immer dem Wunsch, nirgendwo anzuecken. Und ich glaube einfach, gerade auf dem Weg zum Unternehmer, zur Unternehmerin, muss man anecken, weil du musst ja im Endeffekt auch einen eigenen Weg definieren, um damit vielleicht auch ein Angebot zu schaffen, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeistern könnte, dir auf diesem Weg zu folgen, weil große Ziele werden selten alleine erreicht. Du musst halt immer irgendwie gucken, dass du Menschen für deine Mission mobilisierst, dass du Energie generierst, dann bündelst, dann lenkst, das nennt man Führung. Und damit das gelingt, musst du ja in irgendeiner Form auch irgendein Angebot haben, was es so in der Form nicht irgendwo anders gibt. Natürlich kannst du das auch auf der monetären Seite abbilden, indem du den Leuten einfach unheimlich viel Geld bezahlst. Aber mit Geld ziehst du letztlich aus meiner Sicht nur Söldner an und keine Menschen, die wirklich Ergebnisse im Leben erreichen wollen. Und von daher ist Geld sicherlich nicht der beste Ansatzpunkt. Es macht sicherlich Sinn, die Leute fair zu bezahlen, damit sie dann, wenn sie einen guten Job machen, auch nicht weglaufen und sich in irgendeiner Form auch gewertschätzt fühlen. Aber Geld sollte nicht der Antrieb sein, morgens zur Arbeit zu kommen, sich reinzuhängen, sich um die gemeinsamen Kunden zu kümmern, weil sobald das der Fall ist, sind die Leute auch nicht mehr wirklich fokussiert. Natürlich gibt es immer mal wieder Lebenssituationen, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie steht eine Hochzeit an, eine Scheidung steht an, ein Todesfall in der Familie steht an, wo man irgendwelche größeren Kosten fürchtet. Da wird dann Geld mal kurzfristig wichtiger und das ist auch völlig in Ordnung. Aber tatsächlich müsstest du aus meiner Sicht immer darauf achten, dass du nicht mit Leuten zu viel Zeit verbringst, die permanent auf Geld fokussiert sind, weil das tatsächlich ja einfach Söldner sind und die sind dann auch schnell weg, wenn es irgendwo anders mehr Geld zu verdienen gibt. Von daher achte darauf, wie Leute denken. Und das ist ja im Endeffekt auch die Idee für diese Folge hier. Ich bin eingestiegen mit dem Thema Alkohol. Manche Leute brauchen Alkohol, um anders zu denken, brauchen Alkohol, um vielleicht auch mal weniger konservativ zu denken und einfach mal ein bisschen mehr verrückte Dinge zu tun. Aber ich glaube, es geht eben auch anders. Und ich möchte dir einfach an so ein paar Beispielen erklären, wie man da hinkommen kann, wie das sich so in meinem Leben entwickelt hat und was das hinten raus auch für dein Unternehmen für Vorteile hat, gerade wenn du es dann schaffst, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch so zu entwickeln, dass auch die anders denken als typische Angestellte. Fangen wir mal ganz kurz am Anfang so ein bisschen meiner beruflichen Karriere an. Ich habe ja 2000 angefangen zu studieren. Das heißt, ich habe 1999 Abi gemacht, war dann ein Jahr bei der Bundeswehr, habe dann meinen ganz normalen Wehrdienst gemacht, als ich zurückgekommen bin. Habe ich auf der einen Seite meine Karriere als Reserveoffizier gestartet, parallel dazu ein Studium begonnen und habe dann im Jahr immer wieder mehrere Wehrübungen gemacht, um darüber dann auch ja, die Karriere des Offiziers anstreben zu können. Aber ich war halt auch im Studium. Und im Studium war es so, dass man im Studium ja irgendwie lernt, sich eigenständig mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen und ohne Unterstützung irgendwelche Lösungen herzuleiten. Aber das klingt super spannend, ist gleichzeitig auch damit verbunden, dass man extrem viel Papier von A nach B bewegen muss. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich hier studieren möchte, brauche ich als allererstes meinen eigenen Kopierer. Das ist jetzt heute nichts Besonderes. Jedes Multifunktionsgerät, was da zu Hause rumsteht, kann faxen, drucken, scannen, kopieren. Aber im Jahr von 2000 war das nicht ganz so der Fall. Ich glaube, der Kopierer, den ich da gekauft habe, der konnte auch nur kopieren. Also das weiß ich, aber der hat 2500 D-Mark gekostet. Euros gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und das war eine Menge Geld für mich. Trotzdem habe ich mir diesen Kopierer dahingestellt. Der konnte auch nur schwarz-weiß. Aber der war halt hilfreich, wenn ich irgendwelche Unterlagen ja, zu Hause verfügbar haben wollte. Weil manchmal konntest du ja Sachen nur in der Uni benutzen oder halt irgendwie dann, ja, weiß ich nicht, reingucken, wenn dir die einer kurzfristig zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, ich habe erstmal so einen Kopierer gekauft. Leute haben mich darauf angesprochen, sagen, Philipp, wofür brauchst du einen Kopierer? Ich sage, weil er mir Zeit sparen wird. Weil wenn ich die Sachen einmal kopiert habe, brauche ich die nicht mehr zurückgeben, brauche ich die nicht mehr weitergeben, kann ich die immer hier verfügbar haben, kann die immer nochmal hervorholen, nochmal reinschauen, ohne dass ich zwischendurch irgendwas machen muss. Und das Denken habe ich später dann auch konsequent weitergeführt. Ich habe ja dann erst in Deutschland studiert und einen Abschluss gemacht, dann nochmal mit einem Stipendium in den USA studiert und einen Abschluss gemacht. Und dann habe ich durch Kontakte die Möglichkeit bekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Dann habe ich damit auch angefangen. Und wenn du eine Doktorarbeit schreibst, meine Doktorarbeit war darauf ausgerichtet, es ging um nachfrageorientierte Preisfindung und die Definition oder Modifikation von Preisen in Abhängigkeit zu zum Beispiel Tagesereignissen, Tageszeitpunkten und so weiter. Das war also ein extrem spannendes Thema und ich hatte das mit einem Prof zusammen entwickelt, der tatsächlich sehr stark auch in der Vermarktung aktiv war. Und wir hatten überlegt, wir bauen so ein Konzept für so Supermärkte, wo wir denen hinterher helfen können, über RFID-Tags und andere automatische Systeme stündlich oder vielleicht sogar im 10-Minuten-Takt die Preise anzupassen, um zum Beispiel davon zu profitieren, dass mittags immer sehr voll ist in den Läden, weil in der Rush-Hour die ganzen berufstätigen Leute alle in diese Supermärkte strömen, um dann da schnell noch ein Brötchen, einen Kaffee oder irgendeinen Snack abzugreifen. Aber morgens zum Beispiel ist es in diesen Supermärkten relativ leer und da haben wir gedacht, wenn wir morgens einfach die Preise ein bisschen günstiger machen, dann kommen vielleicht die Rentner und alle, die mittags in der Schlange nur stören, aber morgens Zeit gehabt hätten, weil sie von dem Preisvorteil profitieren wollen und mittags können wir dann zwar höhere Preise durchsetzen, haben aber kürzere Wartezeiten, weil ja nicht so viele Leute im Laden sind und wenn man eben diese Lohnkosten vermeidet, weil man das Ganze vollautomatisch macht und nicht jeder immer am Regal die Etiketten tauschen muss, lässt sich das eben auch sehr dynamisch machen. Wir könnten problemlos mal eben die Preise hochsetzen am Donnerstag oder Freitag für Fleisch, Wurstwaren, wenn beispielsweise der Wetterbericht signalisiert, es wird ein mega Wochenende und es gibt eine hohe Tendenz, dass alle grillen wollen. Wir könnten, wenn Fußballspiele anstehen, Bier und andere Spirituosen kurzfristig teurer verkaufen und beim Pricing ist halt eine ganz große Komponente, natürlich diese Lohnkostenkomponente, wo die Leute halt von Regal zu Regal laufen müssen, müssen das entweder umräumen oder halt am Regal die Beschriftung ändern. Wenn man das ganze Problem löst und dahinter so einen Algorithmus packt, der das dann halt auch im Prinzip auswertet und dann die Hypothesen prüft, kann man natürlich über verschiedene Monate auch einen perfekten Preis finden. Dann kann man wirklich ausreizen, was sind die Leute noch bereit zu zahlen, bevor dann die Nachfragekurve kippt. Und dazu hatte ich halt mit diesem ursprünglichen Professor mir ein richtig cooles Konzept überlegt. Das musst du dann wissenschaftlich untermauern. In dem Zusammenhang musst du unheimlich viel Literatur lesen. Und das läuft dann normalerweise so ab. Du guckst dann, wer hat sich in dem Bereich, in dem du gerade forschst, schon mit diesen Themen Preisfindungsstrategien und anderen Sachen beschäftigt. Und dann musst du in diese ganzen Bibliotheken gehen. Das ist jetzt zum Beispiel in der Universität Köln, in der Universität Essen, Duisburg und in verschiedenen anderen der Fall. Da sind die Bibliotheken kostenlos nutzbar. Und dann musst du da die Bücher ausleihen, die da verfügbar sind. Das Problem ist, die Bücher sind nicht immer da. Manchmal hat die gerade jemand anders ausgeliehen. Dann kannst du auch sehen, wann die planmäßig zurückkommen sollen. Manche Leute geben ihre Bücher frühzeitig zurück, andere genau im Zeitplan. Andere überreizen aber den Zeitplan. Das heißt, wenn du da auf Verdacht hinfährst, kann es sein, dass zwar im Systemstand das Buch müsste verfügbar sein, ist es dann aber nicht. Du hast dann halt einfach einen riesigen Eiertanz und dann musst du vielleicht auch an verschiedenen Bibliotheken die Bücher besorgen, weil die nicht alle in einer Bücherei verfügbar sind und das erschien mir alles total unsinnig. Da habe ich gedacht, Mensch, da bist du ja permanent am Rumfahren und ja, du kennst diese Bilder vielleicht aus dem Fernsehen, wenn du irgendwelche Filme da aus Hollywood guckst und da irgendjemand studiert, dann sitzt der immer in so einer Bibliothek, wo alle immer leise sein müssen und schreibt und lernt und liest und tippt ab und so, aber das hielt ich alles für unsinnig. Deshalb, ich habe die ganzen Bücher recherchiert, die ich brauchte, habe die alle gekauft und das fanden zwar alle Menschen um mich herum irgendwie ein bisschen komisch, weil da kamen echt kistenweise Bücher an. Aber ich habe einfach gedacht, klar, das kostet mich Geld. Wenn ich es in der Bibliothek leihe, sind die Bücher kostenlos. Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Denn das ist zwar nominal gratis, das Buch zu bekommen, aber der Zeiteinsatz, den ich leisten muss, um das Buch im Vorfeld zu recherchieren, da in der Bibliothek, dann dahin zu fahren, erst musst du einen Termin machen, dann musst du dich an die Öffnungszeiten halten, dann musst du im Endeffekt vielleicht trotz Stau dahin, dann musst du einen Parkplatz suchen, dann musst du da rein, dann musst du hoffen, dass es wirklich da ist und dass es vielleicht auch an der richtigen Stelle steht, weil vielleicht wurde es wieder eingecheckt, aber falsch ins Regal geräumt. Das heißt, du verlierst enorm viel Lebenszeit. Dann kannst du in dem Buch keine Markierungen machen, weil es ja nicht dein Buch ist. dann musst du das eventuell rausschreiben oder vielleicht einzelne Seiten rauskopieren. Wenn du es rauskopierst, musst du dann aber vorne noch den Titel kopieren, dann musst du dir die Auflage kopieren, dann musst du dir noch diese ganzen Daten vom Verlag und so weiter kopieren, weil wenn du später aus dem Buch was zitieren willst, dann musst du diese ganzen Daten alle wieder verfügbar haben. Und wenn du nur Seite 47, weil da irgendwelche schlauen Sätze drauf standen, kopiert hast, dann kannst du die nicht verwenden, weil du kannst halt die Quelle nicht sauber dokumentieren, wo dieses Zitat herstammt. Und das ist ja in der Doktorarbeit, wie wir von dem einen oder anderen Politiker, dem das um die Ohren geflogen ist, wissen, einfach ein No-Go. So, deshalb, ich habe das ganze Zeug gekauft und wie gesagt, es fanden Leute komisch, aber mir ging es in meinem Leben immer darum, wie kann ich Zeit sparen? Falls du jetzt dich wunderst, warum ich heute keinen Doktor habe, das liegt einfach daran, ich habe die Doktorarbeit nach 2 Jahren abgebrochen. Es war so, dass ich dann immer wieder weiter geschrieben habe. Ich habe ja parallel schon viel gearbeitet, habe das dann so mehr oder weniger am Wochenende gemacht. Das war extrem arbeitsintensiv. Es hat irgendwie auch Spaß gemacht, aber es war halt auch extrem arbeitsintensiv. Und dann ist der Prof, mit dem ich dieses Projekt gemeinsam an den Start gebracht habe, leider mit seinem Dekan auf der Universität aneinander geraten. Da der schon 69 war, hat der dann einfach gesagt, das habe ich nicht mehr nötig, hat dann den Sack gehauen, hat dann im Endeffekt die Universität verlassen und konnte dann meine Doktorarbeit nicht mehr weiter betreuen. Dann hat er in Leipzig einen ehemaligen Doktoranden von sich, der da inzwischen Professor geworden ist, kontaktiert, hat gesagt, hör mal zu, ich habe mich damals um deine Doktorarbeit gekümmert, ich habe hier den Semmelroth am Start, du musst den jetzt für mich im Endeffekt final betreuen, du musst den dazu führen, dass er eben seine Doktorarbeit auch wirklich einreichen, abgeben und idealerweise dann auch bestehen kann. Und auch wenn jetzt das nicht so 100% dein Thema ist, bitte ich dich da um den Gefallen. Naja, dann hat das auch in irgendeiner Form geklappt. Der scheint sich dann widerwillig da irgendwie bereit erklärt zu haben. Dann musste ich nach Leipzig fahren, dann musste ich mich da wieder neu vorstellen, dann musste ich meine Idee nochmal neu vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja gut, okay, dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich da immer wieder meine Arbeitsproben abgegeben, wenn du da wieder x Seiten geschrieben hast mit deinen ganzen Ideen. Und irgendwann sollte ich dann auch mal eine Präsentation machen vor so einem großen Gremium, um einfach mal den Stand meiner Forschung aufzuzeigen. Das habe ich dann auch gemacht. Da saßen eine ganze Menge Menschen im Raum, die mich, glaube ich, spontan schon mal einfach doof fanden. Und dann habe ich da auch noch was präsentiert, wo es halt maximal um das Thema Vermarktung und das Erzielen von Geld und halt Gewinn ging, wie man im Endeffekt einfach ja monetäre Ziele verfolgt. Und die waren alle irgendwie so ein bisschen geschockt, weil sie mir die ganze Zeit klar machen wollten, dass bei einer Doktorarbeit auch der wissenschaftliche Fortschritt im Fokus stehen muss. Und ich habe klar zu verstehen gegeben, dass das mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe gesagt, ich habe keinen Antrieb, ein Buch zu schreiben, was irgendwo in irgendwelchen Büchereien steht und von irgendwelchen anderen Leuten später ausgeliehen wird. Ich möchte eine vermarktbare Strategie wie eine Art Businessplan entwickeln, den wir später mit Edeka und Rewe und anderen Konzernen besprechen können. Kontakte in dem Bereich gab es bereits und es gab auch den in Rheinbach den Metro Future Store. Da wurden bereits einzelne Sachen erforscht, die hatte ich tatsächlich mir auch schon live angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, aber vielleicht ist es für dich auch ganz interessant. Das war so ein Supermarkt, wo alles teilweise schon, ich sag mal, 10 Jahre in die Zukunft gedacht war. Da konntest du beispielsweise einfach einen Artikel aus dem Regal nehmen und konntest ihn in deinen Wagen legen. Und weil der mit bestimmten RFID-Chips getaggt war, der Artikel, und an dem Einkaufswagen ein kleiner Computer hing, wusste der Wagen aufgrund der Nähe dieses Chips, was sich im Wagen befindet und hat automatisch den Warenwert deines Einkaufs addiert. Das heißt, du konntest also durch die einzelnen Reihen fahren des Supermarkts, konntest immer wieder Artikel in deinen Wagen legen und dann im Endeffekt an der Kasse musstest du gar nichts mehr auspacken, weil du konntest einfach durch so ein Gate fahren und konntest dann sagen, ich möchte automatisch bezahlen, weil du hattest eine Kundenkarte in den Wagen eingecheckt. Das heißt, die wussten, wer du bist. Darauf waren deine Bezahldaten hinterlegt. Der Wagen wusste, was er für einen Warenwert hat. Du hast den bestätigt, hast gesagt, ja, das ist für mich in Ordnung. Und dann war dieser ganze Abbuchungsprozess total easy und du musstest das Zeug gar nicht mehr auf einem Kassenband auspacken. Da brauchte man auch kein Personal. Es gab auch Personal, aber das brauchtest du nicht. Du konntest auch in diesem Computerdisplay dir so bestimmte Angebote anzeigen lassen, dann konntest du sagen, das interessiert mich. Und wenn du dann da drauf geklickt hast, ging so eine Art Navi auf und dann fuhr dich der Einkaufswagen durch die Regalreihen zu der entsprechenden Stellposition, wo der Artikel stand. Also es gab schon eine Menge coole Sachen in dem Zusammenhang. Von daher war da eine sehr hohe Chance mit verbunden, dass man das hätte vermarkten können. Aber die sind mir da in Leipzig so auf den Zeiger gegangen mit ihren dämlichen wissenschaftlichen Fokussierungen, dass ich dann irgendwann nach so einer Präsentation vor so einem riesigen Gremium an demselben Tag noch gesagt habe, so, ich würde mich dann an dieser Stelle jetzt hier mal verabschieden. Also mir macht das Projekt hier mit Ihnen da keinen Spaß. Ich glaube, dass wir das alle nicht weiterverfolgen sollen und ich werde mich mal auf mein anderes Business konzentrieren. Und heute würde ich mir gerne mal von all denen, vor allen Dingen den Kritikern, die da früher im Raum saßen, so die Lohnabrechnung, weil die sind bestimmt immer noch da wissenschaftliche Mitarbeiter und irgendwie anderweitig angestellt, schicken lassen, um mal zu sehen, was diese super schlauen Typen, die damals alle so eine coole Meinung da hatten zu meinem Konzept und dass das alles nicht so richtig sinnvoll ist, tatsächlich verdienen, weil häufig ist das ja so in der Schule, du hast dann eine Menge theoretisches Wissen, wenig Umsetzungsenergie und musst dich trotzdem eine gewisse Zeit lang da durchboxen, weil wenn du die ärgerst, kriegst du eine schlechte Note. Denn ich habe jetzt gerade auf LinkedIn mit jemandem darüber geschrieben, der ist Rechtsanwalt. Ich glaube, es gibt drei Orte im Leben, da bist du so ein bisschen ausgeliefert. Die Anwälte sprechen ja immer vor Gericht und auf hoher See, aber ich glaube auch in der Schule bis zu einem gewissen Grad kannst du da halt nicht alles sagen, was dir durch den Kopf geht, sonst wirst du da abgestraft und so eine schlechte Note ist für den einen oder anderen ja hinderlich im späteren Berufsweg, insbesondere wenn ich vielleicht die Angestelltenbahn wähle. So, aber jetzt sind wir ein bisschen weggedriftet. Ich dachte, ich erkläre dir das einfach mal, damit du wenigstens weißt, was ist aus dieser Doktorarbeit geworden. Wie gesagt, ich fand es unter Marketingaspekten auch cool. Ich hatte ja damals noch eine Computerfirma. Ich dachte, wenn ich dann auch noch hinterher behaupten kann, ich bin der Computerdoktor, das wäre nochmal ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Aber ich habe es dann irgendwann abgebrochen, auch nie bereut und irgendwann dann auch mal einen Teil der Bücher weggeschmissen. Waren tatsächlich viele Umzugskisten, die sich da gesammelt haben. Ein paar habe ich auch verwahrt, weil da gibt es echt ein paar coole so Werke zum Thema Preisfindung, Absatzstrategien, Steigerung von Umschlagshäufigkeiten und so. Aber da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf einsteigen. Ich habe damals einfach die Bücher gekauft, um Zeit zu sparen. So, das ganze Denken habe ich auf mein Leben immer weiter übertragen und ausgeweitet und habe dann auch bei vielen Sachen immer gefragt, make or buy, also mache ich selber oder kann ich es zukaufen? Und das ist vielleicht eine Strategie, die solltest du bei dir im Unternehmen mal fester verankern. Du solltest viel schneller auf externe Dienstleister zurückgreifen, du solltest viel weniger selber machen. Du solltest dir immer die Frage stellen, habe ich Zugriff auf eine Person, die 80% vom Ergebnis ohne meine aktive Mitarbeit erreicht? Und wenn die Antwort ja ist, dann lass die Person das einfach machen. Vielleicht schafft sie sogar 86%, vielleicht 92, vielleicht auch nur 80, aber 80% sind meistens absolut ausreichend. Alles, was da drüber noch an Leistung und Ergebnis erzielt wird, wird kaum messbar sein. Das ist im Prinzip wie wenn du ein großes Fest planst und dann vielleicht nachher darauf achtest, dass die Gläser und die Messer und so 100% ausgerichtet sind. Wichtiger ist ja, dass du Essen hast, Teller hast, was zu trinken hast. Damit hast du erst 80% schon mal da. Stühle sind vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn die Leute ein bisschen länger bleiben wollen. Aber das war es dann auch irgendwann. Der ganze Rest ist dann so ein bisschen Shishi drumherum. Das macht vielleicht aus einem super Event ein perfektes Event, aber unter ökonomischen Gesichtspunkten muss man immer überlegen, lohnt sich dieser zusätzliche Invest in Relation zu dem mehr an Ergebnis, was ich da erziele, weil großteils wird das vom Kunden gar nicht festgestellt, dann auch nicht gewürdigt und dann hast du irgendwas erbracht, was im Endeffekt subventioniert werden muss, weil du es nicht abrechnen kannst, musst du es selber bezahlen und deshalb würde ich da versuchen, das zu vermeiden. Es macht aus meiner Sicht ohnehin Sinn, dass du dich mal hinsetzt und dir einfach mal deinen Unternehmerlohn ausrechnest. Das kannst du relativ einfach machen. Du nimmst einfach deinen Einkommensteuerbescheid, guckst mal, was du da im Jahr so wirklich versteuert hast. Das ist dann einfach schwarz auf weiß und kann dann auch von dir nicht schön gerechnet werden. Und dann guckst du mal, wie viele Arbeitsstunden du dafür aufgewendet hast. Guckst mal vielleicht, wie viele Tage du wirklich Urlaub hattest. Das sind ja meistens nicht so viele. Das heißt, deine Arbeitszeit dürfte tendenziell noch höher sein. Addierst bitte auch mal die Stunden, wo du einfach zum Beispiel am Wochenende oder abends nochmal über die Firma drüber nachdenkst, weil das ist ja teilweise auch als Arbeitszeit zu werten. Und wenn du dann die ganze Zeit gegen das, was du da auf dem Einkommensteuerbescheid, rechnest, dann wirst du in vielen Fällen feststellen, dass du weniger als Mindestlohn bekommst und das ist natürlich dramatisch. Das ist leider für viele Unternehmer und Selbstständige die Realität. Das sollte so nicht sein. Aber wenn du deinen Unternehmerlohn kennst, müsstest du auf der einen Seite natürlich gucken, wie kann ich den steigern. Auf der anderen Seite, wenn du dann aber auch mal weißt, wie hoch der tatsächlich ist und wenn er schon ganz ordentlich ist, weil dein Unternehmen wirtschaftlich stark ist und du gute Performance ablieferst, dann solltest du dir auch immer die Frage stellen, wenn dein Unternehmerlohn fiktiv jetzt bei 100, 200 Euro die Stunde liegt, dann macht es vielleicht keinen Sinn, irgendwelche Putz- und Reinigungs- und Hohl- und Bringservices zu erbringen. Das heißt, lass Getränke liefern, hör auf, da dich permanent um die Kaffeemaschine und das Säubern selbiger zu kümmern. Mach dir vielleicht auch Gedanken, ob jemand, der sich um Spülmaschinen und ähnliche Dinge im Büro kümmern, Sinn macht, weil am Ende verbrennst du halt einfach Zeit. Du verbrennst eine Stunde für irgendwas, die du an anderer Stelle deutlich höherwertiger verkaufen könntest. Und vielleicht rechnest du auch nicht nur in Geld, ich rechne ja auch viel in Zeit mit meinem Sohn und da ist mir einfach häufig auch lieber, dass ich mit dem Zeit verbringe, als irgendwo da Dinge spare. Also ich habe jetzt gerade auch die Urlaubsplanung für nächstes Jahr entworfen, weil meine Frau muss die auf ihre Arbeitsstelle einreichen, habe dann für sie und uns gemeinsame Urlaube definiert, habe aber auch eigene Urlaube mit mir und meinem Sohn definiert, weil ich ja ein bisschen flexibler bin und mein Sohn dann ja aufgrund der Schulferien auch ein paar mehr Wochen zur Verfügung hat. Ich würde gerne mit dem nochmal nach Frankreich fahren, die Bunker gucken in der Normandie. Teile davon haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht fliegen wir auch nach Norwegen. Da ist auch noch was vom Atlantikwall. Da geht er halt richtig steil, wenn er da in den alten Dingern rumläuft, weil er immer irgendwas findet, woran er sich extrem freut. Und so Papa-Sohn-Ausflüge sind schon viel wert. Und da würde ich auch einen Auftrag für liegen lassen. Deshalb, ich rechne heute in dieser Zeit. Du musst halt deine Währung selber definieren. Aber ich möchte dich in dieser Folge dafür sensibilisieren, einfach mal grundsätzlich anders zu denken und dich auch mal davon zu lösen, was wirklich dein Stundenlohn ist, wenn du auf deine Preisliste guckst, sondern mal darauf achtest, was ist wirklich dein Stundenlohn, wenn du mal nachgetaner Arbeit zeitlichen Invest gegen erzieltes Geld rechnest, um damit einfach festzustellen, dass es in vielen Fällen völlig unwirtschaftlich ist, was du da so tust. Und damit will ich dich nicht ärgern, damit will ich dich nur gut gemeint provozieren, das dauerhaft einfach zu ändern, weil das ja einfach unnötig ist. Du solltest dann auch nicht nur deinen Unternehmerlohn ausrechnen, sondern solltest vielleicht auch mal den Stundensatz oder den Wert deiner Mitarbeiter pro Minute ausrechnen, weil dann wirst du auch erkennen, dass zum Beispiel so ein Meeting, wo du 15 Leute einfach mal kurz zusammenholst und du nennst das dann Daily, wo die alle eine Viertelstunde rumstehen, dass das echt viel Geld verbrennt. Weil du ja für jeden im Endeffekt eine ganze Menge Geld in die Hand nimmst, ohne dass parallel irgendeine Wertschöpfung erzielt wird. Und von daher muss man da einfach mal kritisch hinterfragen, ob das immer alles so sinnvoll ist, was man da tut. Und das sollte man nicht nur errechnen, um es selber zu wissen, sondern vielleicht um den Mitarbeitern auch mal einen kleinen Hinweis zu geben, dass manche Sachen auch einfach ein bisschen schneller gehen müssen, weil das halt einfach an anderen Stellen sonst viel, viel zu teuer ist. Das Problem mit dieser ganzen Berechnung ist, dass viele das einfach selber noch nie gemacht haben und sich das dann auch schönreden. Hier in dem Zusammenhang noch ein weiterer Impuls. Bei dem Unternehmerlohn müsstest du aus meiner Sicht halt nicht nur gucken, was dein faktischer Lohn ist, sondern du solltest dir parallel auch immer die Frage stellen, was müsste mir eine externe Person zahlen, damit ich bereit wäre, den gleichen Stress und den gleichen Workload zu stemmen? Also es könnte ja sein, dass du beispielsweise deinen Unternehmerlohn ausrechnest und der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 200 Euro die Stunde sein. Dann ist die Situation die, dass du für weniger Geld irgendwelche Tätigkeiten machst, wo du sagst, das gehört halt dazu, das muss man machen als Unternehmer oder Unternehmerin. Ich baue mir hier was auf, ich schaffe da was Nachhaltiges. Eines Tages wird der große Zahltag kommen, da werde ich dafür belohnt, was in vielen Fällen leider nicht der Fall ist, weil man sich sein Leben lang betrügt und am Ende hat man eine Bude gebaut, die nicht wirklich profitabel ist, dann lässt sich die auch nicht verkaufen. Deshalb muss man frühzeitig gucken, dass man die Parameter richtig setzt. Aber du musst eben auch überlegen, wenn du jetzt dann für dich irgendwie so einen Stundenwert ermittelt hast, den du ja de facto kriegst, ist das eigentlich auch genug Geld, wenn du das zum Beispiel für mich machen müsstest? Stell dir vor, du müsstest für mich arbeiten und genauso oft über die Firma nachdenken, hättest den gleichen Stress, würdest die gleichen Kritikgespräche mit Kunden führen müssen, hättest zwischendurch Existenzängste, wachst nach auf, weil irgendwie nicht weißt, ob es weitergeht, hast Schwierigkeiten, Neukunden zu generieren, machst dir deshalb Sorgen, wirst nervös, wenn ein Mitarbeiter kündigt, hast Probleme, wenn irgendein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt. Und alles das, was da in deinem Kopf abgeht, wärst du bereit, das für jemand anders auch zu machen, für den gleichen Lohn? Und wenn die Antwort nein ist, dann solltest du spätestens jetzt darüber nachdenken, wie du deinen Lohn steigern kannst, weil warum willst du im Prinzip mit zweierlei Maß rechnen? Du solltest immer gucken, dass du fair bezahlt wirst und das ist intern und extern aus meiner Sicht zu betrachten. Jetzt ist unternehmerisches Denken extrem wichtig und leider eben auch nicht überall verbreitet. Und egal, wie stark du schon auf diesem Zug unterwegs bist, wie wirtschaftlich orientiert du denkst, du musst immer damit rechnen, dass dich andere Menschen aufgrund ihrer anderen Denkweise immer wieder zurück versuchen, in ihre Welt zu ziehen. Und wenn du da nicht vorsichtig bist, wirst du auch von externen Leuten gezwungen, unsinnige Entscheidungen zu treffen. Jetzt gerade vor ein paar Tagen kommt meine Frau zu mir und sagt, Schatz, können wir mal zusammen in die Metro fahren? Ich sage, was sollen wir denn da? Wir fahren nie in die Metro. Da sagt sie, ja, pass auf, ich habe da irgendwie keine aktuelle Karte mehr und ich würde da gerne mal rein, weil ich habe da so ein paar Artikel gefunden, die kann man bei der Metro kaufen. Ich habe die bei Amazon gesehen, aber die sind da wahrscheinlich deutlich teurer. Vielleicht können wir mal zusammen dahin. Und während sie das so erzählt, denke ich so, wow, krass. Und dann kann ich ja sowas nicht für mich behalten. Ich sage, Schatz, also ich glaube, egal was der Artikel bei Amazon kostet, ich glaube, es wird günstig sein, den einfach zu bestellen. Weil wenn der Gegenwert ist, dass wir zusammen mindestens eine Stunde unterwegs sind, damit ich dann dich da reinlasse in die Metro und irgendeinen Artikel hole. Wie viel Geld willst du denn auf den Artikel betrachtet sparen, dass das meine Arbeitszeit rechtfertigt, die ja deutlich wertvoller ist, wenn ich vielleicht nur einen Videocall mache? Ich habe vor einiger Zeit 17.500 Euro netto für einen Vortrag bekommen. Der hat ungefähr eine Stunde gedauert. Jetzt überleg dir das mal. Ich meine, wenn ich jetzt losfahre in die Metro, um da 16 Euro zu sparen, 18 Euro, vielleicht 28, keine Ahnung, was die da kaufen will, hat mich gar nicht interessiert. Habe gesagt, kauf das bitte bei Amazon, ich gebe dir das Geld. Hauptsache, ich muss nicht zur Metro fahren. Aber das, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, Menschen meinen das nicht böse. Viele Menschen versuchen einfach, Geld zu sparen, indem sie den Zeiteinsatz erhöhen und sich zusätzlich engagieren. Das sind dann auch die gleichen, die wegen irgendwelcher Angebote in irgendwelche Läden fahren, obwohl man das alles im Internet bestellen kann, die dann in irgendeiner Form stundenlang Schlange stehen, weil da irgendwas besonders günstig ist. Und 20% unter Normalpreis klingt vielleicht auch gut, aber wenn der Normalpreis 1 Euro ist oder 5 Euro oder 10 Euro, dann musst du dir auch immer die Frage stellen, ist das, was ich da spare, die Zeit wert, die ich dafür aufwenden muss? Und ich gehe ja ganz gerne einkaufen, weil ich es einfach schön finde, dass ich selber gestalten kann, was im Kühlschrank ist und so. Da sehe ich das als Entspannung, da sehe ich das nicht als monetäres Ding. Von daher kann ich mir das da manchmal schon ein bisschen schönreden. Aber wenn mich jemand gezielt losschickt für irgendwas, um irgendwie einen Schnapper zu sichern, das lehne ich immer ab, weil das Unsinn ist. Deshalb lasse ich einfach auch vieles liefern oder schick mal jemanden, der was einkauft. Und das solltest du halt im Prinzip in der Firma auch machen. Und jetzt habe ich das gerade am Beispiel meiner Frau erläutert, wo man ja meinen müsste, nach so vielen Jahren hat die verstanden, dass man eben anders denken muss als die Masse. Aber sie bleibt halt im Kopf irgendwie auch einfach, ja, ich sag mal, keine Unternehmerin, ist angestellt, lebt in einem anderen System mit anderen Kontakten. Und weil das eben der Regelfall ist, musst du eben auch überlegen, wie du dieses Denken auch in die Köpfe deiner Mitarbeiter reinbringst. Weil Mitarbeiter sehen ja beispielsweise auch immer nur, dass auf deiner Preisliste der Stundensatz steigt, dass vielleicht dein Umsatz steigt, dass vielleicht die Firma irgendwie immer erfolgreicher wird. Aber du musst denen ja mal die Zusammenhänge erklären zwischen dem Risiko, was du ja mit dem Geld, was du erzielst, abfedern musst, was Lohnnebenkosten wirklich bedeutet, dass nicht alles, was da generiert wird, auch wirklich ausgezahlt werden kann. Dass du Reserven aufbauen musst, auch für Zeiten, wo mal weniger Kunden sich melden, wo mal irgendwelche Nachfragerückgänge auch dauerhaft bestehen, wo vielleicht auch irgendwelche anderen Schwierigkeiten die Vermarktung von euren Leistungen und Produkten erschwert. Du musst gucken, was du den Leuten vielleicht auch mal vor Augen führst, was du hintenrum an Gemeinkosten hast. Da denke ich jetzt mal an Versicherungen und ähnliche Dinge. Alles werden die nicht begreifen. Die werden das mit dem Steuerberater und den ganzen anderen Sachen nicht so wirklich verstehen, weil die da teilweise ja selber irgendwie am Computer sitzen und irgendwie so eine Elster-Erklärung oder so abgeben. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer einen Steuerberater gehabt. Aber ich weiß, dass das viele selber machen. Und du musst denen einfach diese Sachen mal aufzeigen. Ich habe zum Beispiel in der Computerfirma das immer mal wieder gemacht. Ich habe meine ganzen Versicherungen für meine Autos zum Beispiel als Jahresbetrag immer im Voraus bezahlt. Das heißt, im Januar kam eine große Rechnung mit mehreren tausend Euro einfach nur an Versicherung für die Kfz-Flotte, die wir in der Firma hatten. Und diese Rechnung habe ich dann einfach mal im Team rumgereicht. Habe gesagt, hier, schaut mal, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt im Januar alle da eure Kfz-Versicherung bezahlt, privat, also für die, die jetzt keinen Firmenwagen hatten oder vielleicht wo die Frau noch ein zweites Auto hatte. Dann sind die ja alle da mit 300, 400, 500, 600 Euro unterwegs. Die haben ja selten eine Vollkaskoversicherung für irgendwelche gebrauchten Autos. Aber dann gehst du halt los und zeigst denen einfach mal diese Summe und dann denkst du, oh krass. Ja, und dann sagst du, schau mal, das sind die Steuervorauszahlungen und das ist hier das, was vielleicht der Steuerberater fakturiert hat und das ist vielleicht das, was ich an Miete bezahlt habe. Aufs Jahr hochgerechnet kommt die und die Summe zusammen und dann habe ich das noch gemacht und hier das gemacht und dann habe ich vielleicht mal einen Headhunter besorgt, weil ich für den Kollegen, den man neu eingestellt hat, noch eine Gebühr bezahlen musste und dann habe ich noch diese ganzen Lizenzkosten am Hacken für die ganze Software, die wir haben. Dann habe ich das noch und dann merken die Leute vielleicht auch, krass, nur weil ich gestern einen Job gemacht habe, wo der Unternehmer, also du jetzt beispielsweise oder Unternehmerin, auf der Rechnung 10.000 Euro fakturiert hat, sind noch längst nicht 10.000 Euro verfügbar, die du dir nachher einfach in deine Tasche steckst. Und deshalb musst du den Leuten das einfach beibringen. Und in dieser Folge wollte ich dich einfach nur mal für die Komplexität des unternehmerischen Denkens sensibilisieren. Ich glaube, man muss das sehr früh in die Köpfe der Leute reinbringen. Ich bin gerade schon dabei, mit meinem Sohn hier so ein bisschen am Straßenrand irgendwelche Sachen zu verkaufen. Er verkauft die, aber ich helfe ihm so ein bisschen beim Preis. Ich helfe ihm so ein bisschen auch bei der Positionierung. Letztens haben sie hier, mein Sohn und seine Cousine, haben draußen so einen Stand aufgebaut, haben so Armbänder geflochten, haben die dann an irgendwelche Passanten verkauft. Ich habe ein paar Leute in der Nachbarschaft angerufen und habe gesagt, hör zu, ihr kriegt das Geld von mir wieder, aber ihr müsst da mal einmal vorbeigehen und was kaufen. Die brauchen direkt ein Erfolgserlebnis. Die müssen sehen, dass unternehmerische Tätigkeit sich immer auszahlt. Und dann haben sie auch ein bisschen Geld verdient. Das hat gut geklappt, weil auch fremde Leute vorbeigekommen sind, die sich dann im Prinzip bereit erklärt hatten, was zu kaufen. Aber ich habe ihnen dann zum Beispiel am Ende des Tages erklärt, es würde viel mehr Sinn machen, den Stand nicht vor meiner Haustür aufzubauen, weil das einfach eine Seitenstraße ist, sondern lieber vorne an der Ecke, wo der Supermarkt ist, wo der Obstladen ist, wo die Apotheke ist, wo der Friseur ist, wo der Bäcker ist, weil da einfach mehr Leute vorbeigehen. Und das haben sie dann ausprobiert, das hat bessere Ergebnisse erzielt. Jetzt habe ich gesagt, müssten wir eigentlich mal am Wochenende so ein paar Getränkeflaschen am Tierpark verkaufen. Wenn du die beim Aldi kaufst, kostet das wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70 Cent so eine Flasche. Ich habe keine Ahnung. Und dann kannst du die wahrscheinlich für 1 Euro verkaufen. Dann machst du unterm Strich ja ein bisschen Profit. Und jeder wird ja irgendwie dann denken, ach ja, komm, so eine Flasche Fanta, Cola oder vielleicht Wasser kannst du da einfach mal mitnehmen. Die ist ja, wenn sie geschlossen ist, auch völlig in Ordnung, also unkritisch. Wenn die Leute da Limonade selber anrühren, das klingt in Amerika, wenn du das im Fernsehen siehst, immer so sexy, aber da bin ich nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Also ich weiß nicht, ob ich das trinken würde. Ich würde den Kindern wahrscheinlich das Geld einfach so in die Hand drücken. Mache ich sowieso gerne. Wenn ich so mit dem Auto rumfahren sehe, irgendjemanden, der da auf so einer Decke irgendwelches Zeug verkauft, halte ich immer an, frag 22 Fragen, brauche ja nichts von dem ganzen Zeug, zahle dann immer 2 Euro für die super Beratung und sagt dann, behaltet das mal, weil ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, aber die Beratung war so top, ihr habt dann mal 2 Euro und dann freuen sich immer alle und das hat mir damals viel Freude gemacht, so habe ich auch angefangen, Sachen zu verkaufen, deshalb unterstütze ich das auch, aber man muss halt den Leuten helfen beim Denken und das ist ja auch deine Rolle als Führungskraft, das ist deine Rolle als Unternehmer und Unternehmerin und du musst die Leute halt einfach abholen und wenn du jetzt tatsächlich bis hierhin zugehört hast und feststellst, du bist gar kein Unternehmer und Unternehmerin, dann lass dich nicht entmutigen, weil wenn du Verkäufer oder Verkäuferin bist, musst du das auch können. Du musst den Kunden helfen, wirtschaftlicher zu denken, Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, Zeitersparnis als Wert zu verstehen, Wertschöpfung auch dadurch wahrzunehmen, dass du beispielsweise sagst, der Wert meines Tuns ergibt sich dadurch, dass sie Zeit sparen, die sie anderweitig höherwertiger vermarkten können und wenn du das alles in ein komplexes System einbettest und dann professionell vermarktest, dann wirst du dir auch immer gut gehen und dann werden dich auch Leute immer wieder gerne beauftragen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn du jetzt heute wegen Karneval oder so Alkohol brauchst, um anders zu denken, ist das schade. Genieß es trotzdem. Mach aber tatsächlich daraus vielleicht so ein Habitus, dass das in Zukunft deine neue Routine wird und jeden Tag auch ohne Alkohol stattfindet, weil dann wirst du einfach bessere Ergebnisse erreichen. Ich freue mich über Feedback zu dieser Folge, gerne über LinkedIn oder Instagram und natürlich auch, wenn du diese Podcast-Folgen generell weiterempfiehlst. Bis zur nächsten Folge, dein Philipp.